The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 5. September. Rund um die VW-Werkshalle in Baunatal, das liegt in Hessen, da war mächtig was los. 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten sich auf den Weg und pfiffen sich den Frust von der Seele, als der Finanzvorstand auftauchte. Bei den Angestellten in Wolfsburg sieht's nicht besser aus. Auch da geht die Angst um, die Angst vor einem Kahlschlag bei den Gehältern und auch bei den Jobs.
Wir kommen Samstag rein, 7 Tage die Woche teilweise, Samstag Frühschicht, Sonntag Nachtschicht. Und dann auch noch zu hören, Geldkürzungen, Werkschließungen, das ist schon bitter. Das ist schon bitter. Das ist eine klare Ohrfeige.
Das System Volkswagen hat spürbar Sand im Getriebe. Der Vorstand denkt nach über Werkschließungen und auch über Entlassungen. Solche Gespensterbegriffe waren bisher Fremdworte für die Belegschaft. Die mächtige Betriebsratschefin Daniela Cavallo sagte dem Vorstand auf einer Betriebsversammlung, ungefähr 20.000 Menschen waren da, den Kampf an. Hinterher gab sie vor der Presse das Folgende zu Protokoll.
Für uns wird es ganz klar nur einen Weg geben, dass am Ende das Ergebnis ist, dass wir ohne Standortschließungen auskommen. Was anderes kann es als Ergebnis nicht geben aus unserer Sicht.
Aber die Frau weiß auch, viele Probleme der vergangenen Jahre haben sich einfach aufgetürmt. Man kann sie nicht wegblasen, auch nicht mit Trillerpfeifen. Lange haben die Wolfsburger den Pokal des Auto-Weltmeisters gehalten und dann aber eben ihn wieder abgegeben an die Japaner, an Toyota. Die Japaner haben im vergangenen Jahr über 11 Millionen Autos verkauft, damit 2 Millionen mehr als Volkswagen. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen, die sinkt und sinkt die ganze Zeit. Allein in den vergangenen 12 Monaten hat die Aktie 20% ihres Wertes verloren. Volkswagen kümmerte sich immer rührend um seine Mitarbeiter mit sehr guten Löhnen und einer eigenen Altersvorsorge. Mittlerweile ist daraus allerdings eine Belastung geworden. Eine Belastung nicht für die Mitarbeiter, aber für die Bilanz. Der Vorstand muss und wird rangehen an die sozialen Privilegien der letzten Jahre. Die Personalkosten im vergangenen Jahr 50 Milliarden Euro. Naja, und dann ist da VW-Chef Herbert Diess zu erwähnen. Der hat sich immer an Elon Musk orientiert und setzte sehr stark auf das Elektromobil, wie hier beim Gespräch auf der Pioneer One.
Ja, er ist sehr beim Autogeschäft eben sehr fokussiert. Ist immer leichter, mit einem weißen Blatt Papier anzufangen. Ist mittlerweile durch die Bewertung natürlich auch, hat er finanziell sehr große Handlungsspielräume, ne? Kann im Prinzip investieren, was er will. Und er denkt sehr weit voraus, denkt sehr klar. Und von daher ist er schon unser Wettbewerber, den wir am ernstesten nehmen.
CDU-Chef Friedrich Merz sieht diese strategische Ausrichtung von Herbert Diess heute als Fehlentwicklung. Nur auf ein Pferd zu setzen, namens E-Auto, das sei ein Fehler gewesen.
Naja, die einseitige Festlegung auf die Elektromobilität ist das eine Thema.
Technologieoffenheit nennt man das. In Japan baut man eben das, was der Kunde kaufen möchte. Verbrennerautos zum Beispiel, Elektroautos aber auch und Wasserstoff. Betriebene Automobile. Aber so viel Fairness muss sein. Es liegt nicht nur am Konzern selbst, sondern auch an den Bedingungen, an der Politik, an den Umständen, dass die Krise sich so ausbreiten konnte.
Das zweite Thema ist, dass wir Rahmenbedingungen haben, wo einfach in Deutschland zu teuer produziert wird. Die Standorte sind nicht mehr wettbewerbsfähig.
Jetzt ist Führung von Oliver Blume, dem heutigen Vorstandschef, gefragt. Er muss Entscheidungen treffen, auch harte Entscheidungen, unbequeme Entscheidungen. Es reicht jetzt nicht nur, Motivationsreden zu halten, dass man sich mehr Mühe gibt, so wie er das in Peking im April gesagt hat.
This market has become something of a fitness center for us. We have to work out harder and faster to keep up with the dynamics of the market.
Fazit, die Krise in Wolfsburg hat viele Väter. Einer dieser Väter sieht aus wie die IG Metall, aber eben nur einer. Das Management der vergangenen Jahre hat Fehler gemacht. Und zwar Fehler, die jetzt schmerzhaft korrigiert werden müssen. Mehr Innovation, mehr technologische Neugier, weniger betriebsinterner Sozialstaat, Das sind die Punkte. Anders wird es nicht gehen. VW kann gerettet werden, aber eben nicht mit der Nagelfeile, sondern mit dem Skalpell. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wolfgang Kubicki ist Bundestagsvizepräsident und FDP-Urgestein ist er auch. Nach diesen Landtagswahlen in Ostdeutschland spricht er Klartext und fordert eine Wende in der Wirtschafts- und vor allem in der Migrationspolitik. Sonst ist es aus.
Das heißt auf jeden Fall, dass wir diese Politik dann nicht mehr mittragen können und die Ampel verlassen werden, wenn, wie gesagt, keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden.
Anne Schwedt erklärt uns heute Morgen den Rekordabsturz der Nvidia-Aktie an der Wall Street und wir erfahren, warum die Menschen in Venezuela schon jetzt die Weihnachtsbäume schmücken sollten. Naja, und dann schauen wir nach Spanien, wo echte Western-Fans Erlebnisurlaub machen können, auf eine Art, wie das bisher nicht denkbar war.
Die Bürgerinnen und Bürger haben am gestrigen Tag eine klare Botschaft gesendet. Und die klare Botschaft ist, es muss sich etwas ändern. Und insbesondere haben die Leute die Schnauze voll davon, dass dieser Staat möglicherweise die Kontrolle verloren hat bei Einwanderung und Asyl nach Deutschland.
FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner beschwört seine Partei und die Ampel. Aber so richtig verfangen seine Worte nicht mehr, denn es sind eben auch nur wieder Worte und nicht das Handeln, das er ja selber fordert. Nach den Landtagswahlen brennt die Hütte, auch bei den Liberalen, und zwar mit was? Mit Recht. Die FDP hat in Thüringen 1,6% der Stimmen geholt. Donnerwetter, das sind rund 1000 Stimmen mehr als die Tierschutzpartei. In Sachsen liegt die FDP bei unter 1%, kaum mehr messbar. Die FDP ist hier nur noch eine Fußnote in den Wahlergebnissen. Grund genug, mal bei Wolfgang Kubicki durchzuklingeln. Der Mann ist stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei und Bundestagsvizepräsident ist er auch. Naja, und dann gehört er noch dem Verein für deutliche Aussprache an. Ich würde sogar sagen, er sitzt dort im Präsidium. Ich habe ihn bei seiner USA-Reise, genauer gesagt in New York, erreicht. Einen schönen guten Morgen, Herr Kubicki.
Einen guten Morgen, Herr Steingart.
Es gab 11 Wahlen nach der Bildung der Ampelkoalition. 10 davon gingen für die FDP verloren. Was lehrt uns das?
Das lehrt uns, dass offensichtlich die Ampel der FDP nicht gut tut. Was aber daran liegt, dass unsere Wählerinnen und Wähler, das erlebe ich ja in hunderten Gesprächen, die ich geführt habe und führe, dass unsere Wählerinnen und Wähler mit der Rolle der FDP in der Ampel fremdeln. Es entsteht der Eindruck, es entstand der Eindruck, dass viele politische Maßnahmen umgesetzt worden sind, die eigentlich unseren Überzeugungen widersprechen und nur Sozialdemokraten und Grünen gedient haben. Aber Herr Steingart, wir haben das Phänomen ja nicht nur als FDP alleine. Auch die Sozialdemokraten und Grüne schwächeln ja in dramatischer Weise.
Ja, Wahnsinn ist das, muss man wirklich sagen, dass die Parteien, ich meine, bei aller Kritik an dem einen oder dem anderen Gesetz, aber was da passiert, dass alle zusammen so kollektiv geschrumpft werden. Ich meine, die FDP allerdings, muss man schon sagen, besonders.
Ich bin 54 Jahre in der FDP und das ist für mich wirklich auch eine Größenordnung, die ich mir so nicht habe vorstellen können, obwohl wir um die Jahrtausendwende herum schon mal in Sachsen und in ostdeutschen Bundesländern Ergebnisse in der Größenordnung 1,5% hatten. Aber dieser dramatische Absturz mit einer FDP in der Bundesregierung, das ist schon einmalig.
Aber was ist da schiefgelaufen? Die FDP ist mit guten Vorsätzen rein. Man kann sogar sagen, sie hält ihre zentralen Versprechen ein. Keine Steuererhöhung und die Schuldenbremse wird auch eingehalten. Und jeden Tag quietscht es genau aus diesen zwei Gründen, weil die anderen das nicht wollen. Also man kann ja nicht sagen, dass die FDP sich einfach sozusagen ergeben hat den anderen. Das ist ja nicht der Fall.
Ja, aber wir haben bedauerlicherweise in dem Feld einer Kernkompetenz, die Freien Demokraten, nämlich im Feld der Wirtschaftspolitik, den Menschen nichts anzubieten. Die Leute haben Angst. Jeden Tag kommen Meldungen von Abwanderungen von Unternehmen oder von Insolvenzen. Jetzt ist der VW-Konzern ins Strudeln geraten. Die Menschen haben Angst, was die Zukunftsfähigkeit angeht. Die Menschen haben Sorge, was ihren Wohlstand angeht und die Planbarkeit ihrer Zukunft. Und das wird komplettiert durch die Tatsache, dass wir in der Migrationsfrage seit Jahren reden, dass sich was verändern muss. Aber es tut sich im Zweifel nichts. Wir haben jetzt für die mittelfristige Finanzplanung festgelegt, dass in den nächsten Jahren 100 Milliarden Euro ausgegeben werden müssen für die Migrationsfolgen. aber nur 25 Milliarden Euro für die innere Sicherheit. Da hilft auch nichts, dauernd nach einem Sondervermögen zu rufen. Das Problem ist, wir haben zu viele Zuwanderungen von Menschen, die nicht in unser Wirtschaftssystem integriert werden können, sondern ausschließlich in das Sozialsystem untergebracht werden und von denen viele, nicht alle, viele kriminogene Verhaltensweisen an den Tag legen. Und wenn diese Unsicherheit, die dadurch entstanden ist, bei den Menschen nicht beseitigt wird, dann wählen die sich einfach weg. Genscher hat mal gesagt, entweder die Politik löst Probleme oder die Probleme suchen sich neue Mehrheiten. Und dabei sind wir gerade, dass die Probleme sich neue Mehrheiten suchen.
Herr Reul sagt, wir schieben einen ab und 21 kommen am selben Tag neu. Und solange dieses Missverhältnis ist, von einem Abgeschobenen zu 21 illegal neu Eingewanderten, kann man sich auf den Kopf stellen. Das heißt, er meint, das Thema muss an der Grenze gelöst werden, also mit Bundesgrenzschutz.
In der Tat. Ich bin dieser Auffassung, dass es an der Grenze gelöst werden muss. Wir müssen auch zurückweisen. Die Behauptung von Frau Faeser, wir können an der Grenze nicht zurückweisen, ist rechtlich einfach Unsinn. Das ist politisch nicht gewollt. Und wenn wir das, was die Union ja genauso fordert, wie wir auch in unserem Migrationspapier, das nicht umsetzen, noch einmal, dann landen wir alle unter 5%. Das gilt für Sozialdemokraten, Grüne und Freie Demokraten in gleicher Weise. Und das können wir als Demokraten, als politische Parteien der Mitte nicht wollen.
Denn man hat das Gefühl, dass SPD und Grüne in der Tat in eine andere Richtung wollen. Sie wollen eher die Fakten anders interpretiert sehen. Sie haben einen anderen, ich sag mal, auch eine andere Tonalität gegenüber dem Thema. Das will ich gar nicht nur kritisieren, aber das passt jedenfalls zu dem, was die Mehrheit der Bevölkerung derzeit will, nicht zusammen.
Herr Steiger, noch einmal, was Schweden und Dänemark kann. Dänemark übrigens sozialdemokratisch regiert, können wir im Zweifel auch, wenn wir es nur wollen. Und ich bin froh, dass der Kollege Özdemir, immerhin parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium, das auch so beschrieben hat, dass die Menschen schlicht erwarten, dass wir unsere Hausaufgaben erledigen und die politischen Weichenstellungen treffen. Dass Frau Lange, die Finanzministerin aus Brandenburg, nun auch erklärt hat, langsam reicht es, weil die Sozialdemokraten offensichtlich den Kontakt zu Menschen verloren haben. Und dass Herr Woidke nicht will, dass Olaf Scholz in Brandenburg im Wahlkampf auftreten, ist ja auch für die Sozialdemokratie ein Minitekel. Aber es zeigt auch in der SPD rumort es, die Menschen, die noch Kontakte haben zur Bevölkerung, die sozialdemokratischen Abgeordneten, denken anders als ein wesentlicher Teil der Jungsozialisten, die im Bundestag sitzen und offensichtlich den Kontakt zur Wirklichkeit verloren haben.
Ich meine, da wo Sie gerade sind in Amerika, haben die Demokraten ihr Führungsproblem dann doch in sehr kurzer Zeit sehr radikal gelöst. Präsident darf bleiben, aber er tritt nicht nochmal an. Und sofort wurde ein Feuer der Euphorie ausgelöst mit Kamala Harris als neuer Spitzenkandidatin. Würden Sie eigentlich der SPD sowas auch empfehlen?
Ich gebe der SPD keine Empfehlungen, sondern kümmere mich zunächst einmal um meine eigene Partei. Aber eins ist klar, man kann sicher sagen, dass Olaf Scholz nicht mehr der nächste Bundeskanzler in Deutschland sein wird. Denn innerhalb von 12 Monaten aufzuholen, was an Vertrauen bisher verloren gegangen ist, dürfte auch Olaf Scholz nicht möglich sein.
Und was heißt das Ganze für Ihre Partei? Da gab es ja im letzten Jahr dieses, ich sage nicht Volksbegehren, Mitgliederbegehren, glaube ich, Mitgliederabstimmung war es. Die ging knapp dafür aus für den Verbleib in der Ampel. Was sagen Sie heute?
Wenn wir heute eine entsprechende Umfrage nochmal tätigen würden, bin ich mir nicht mehr sicher, ob eine Mehrheit der Partei sagen würde, wir bleiben in der Ampel. Unsere Lernaufgabe besteht darin, der FDP das politische Überleben zu garantieren. Und nur darauf kann es ankommen.
Aber geht das in so einer Konstellation noch? Die Wähler warten natürlich auf ein Signal, wir haben verstanden. Und solange man da einfach weitermacht und sagt, wir werden kämpfen und morgen kämpfe ich noch mehr, oder die SPD sagt, wir müssen noch besser erklären, dieses Signal, ich habe verstanden, das hat die Spitze der Ampel bislang nicht gesendet. Ich habe es nicht empfangen jedenfalls.
Herr Steigert, ich kann mich nur selbst wiederholen. Wenn jetzt bei dem Migrationsgipfel nichts herauskommt, was Hand und Fuß hat, wenn die Grünen weiter verschleppen, beispielsweise bei der Bezahlkarte, beispielsweise bei der Frage von Grenzkontrollen, beispielsweise bei der Frage der Ausweitung sicherer Herkunftsländer, dann ist diese Veranstaltung zu Ende.
Und das heißt dann was? Verlassen der Ampel und Neuwahlen? Oder in Ihrem Kopf, was ist ein Szenario, sozusagen mal ein Gewinnerszenario für die Liberalen?
Das heißt auf jeden Fall, dass wir diese Politik dann nicht mehr mittragen können und die Ampel verlassen werden, wenn, wie gesagt, keine entsprechenden Maßnahmen umgesetzt werden. Und dann müssen Sozialdemokraten und Grüne, die auch eine Minderheitsregierung bilden können, müssen sie sehen, ob sie eine andere Mehrheit bekommen, was ich nicht glaube. Und dann müssen sie alleine untergehen, ich weiß nicht, gemeinsam mit der FDP. Wir werden dieses Jahr nicht beenden in dieser Ampelkoalition, wenn es keine Bewegung in der Migrationsfrage und vor allem keine Bewegung bei der Wirtschaftswende gibt. Denn die Menschen müssen wieder eine Perspektive bekommen, dass sie ihr eigenes Leben in Wohlstand auch wirklich planen können.
Na, die Menschen, vor allem die Wirtschaft, war mal ihre Stammklientel, die der FDP in der Wirtschaft. Wir sind im x-ten Jahr einer wirklichen Stagnation und für viele Branchen heißt Stagnation Produktion tatsächlich schon Schrumpfung. Die Erfolge werden im Export geholt und wer da nicht dabei ist beim Export, der hat auch keine Erfolge mehr zu vermelden. VW haben sie genannt. Also es sieht, in der Wirtschaft ist keine tolle Stimmung, auch nicht für die FDP. Da wird, glaube ich, Herr Kubicki, mehr erwartet als Spielchen. Man verlässt eine Regierung. Muss nicht auch eine Erneuerung vielleicht der FDP mal diskutiert werden?
Ja, das ist ja zwangsläufig so, dass wenn wir uns anders aufstellen, die FDP auch wieder eine andere Erscheinung haben wird im politischen Parteienspektrum. Aber noch einmal, dass die Wirtschaft von der FDP etwas erwartet, was wir nicht leisten können, weil wir den Wirtschaftsminister nicht stellen und an der Spitze des Wirtschaftsministeriums jemanden haben, der glaubt, wie ein Kinderbuchautor, es ließe sich alles planwirtschaftlich organisieren, dass wir in der Außenpolitik eine Außenministerin haben, deren wertebasierte Außenpolitik komplett gescheitert ist. Man muss sich nur mal umschauen. Das kann man den Freien Demokraten nicht anlasten. Aber wie gesagt, wir können darauf drängen, das hat Christian eher gemacht.
Man lastet ihnen an, dass sie mitmachen. Dass sie, diese Außenministerin wäre ja nicht Außenministerin. Die, ja, das ist ja ein rot-grünes Bündnis. Ist ja ein rot-grünes Bündnis mit Tolerierung durch die FDP.
Ja, das ist ja sehr schön, dass Sie das angesteigert ist. An sich war die Ampel anders gestartet, aber der Eindruck ist entstanden, wir haben ein rot-grünes Bündnis und die FDP toleriert das alles. Das ist der Eindruck, der entstanden ist und der uns wirklich zu schaffen macht. Und den können wir nur verändern, diesen Eindruck, wenn wir uns jetzt wirklich in diesen zentralen Fragen, nämlich der Wirtschaftswende und der Frage der Bewältigung der Migrationsproblematik, durchsetzen. Und wenn Sozialdemokraten und Grünen das nicht wollen, dann stellen wir ja fest, dass es keinen Sinn macht, diese Politik von Rot und Grün weiterzutragen.
Und dann raus.
Das wäre die Konsequenz, dann raus. Aber noch einmal, der Tag ist heute noch nicht da. Der kann sich innerhalb der nächsten 14 Tage, 3 Wochen entwickeln. Noch habe ich Hoffnung, dass es gelingen kann, tatsächlich auch unter Beteiligung der CDU, CSU, eine vernünftige, notfalls auch unter Änderung des Grundgesetzes, eine vernünftige Lösung für diese zentrale Frage unseres Gemeinwesens zu finden.
Dann haben wir zumindest jetzt besser verstanden, Herr Kubicki, wie Sie diesen Weg nach vorn, da wo das Licht am Ende des Tunnels sein könnte, sehen. Dafür bedanke ich mich. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Steiger, an Sie.
In weniger als einer Woche ist es endlich soweit. Die MyWay, unsere Konferenz, was sage ich, unser Festival für die Familienunternehmer, wartet im Berliner Westhafen auf Sie. Freuen Sie sich am 10. und am 11. September auf Top-Speaker aus der Politik und aus der Wirtschaft. Sarah Wagenknecht wird da sein, Carsten Linnemann von der CDU, Friede Springer, Alexander Sixt, Andreas und Daniel Sennheiser, die ganze Familie Grupp von Trigema und viele, viele mehr. Naja, Calvin Jones, diese Stimmungsrakete der Popmusik, auch der kommt wieder. Dazu gibt es mehr als 20 Expert-Talks und Masterclasses, also Veranstaltungen, Seminare, Workshops neben der großen Veranstaltungshalle. Unter anderem zum Thema KI im Mittelstand. Also was soll man wirklich investieren? Dann sprechen wir über Nachfolgeregelung. Wie geht man das Thema an? Und dann auch Personal Branding. Wie werde ich selbst zu einer Marke? Erkenntnisgewinn, würde ich sagen, ist garantiert angesichts der Qualifikation unserer Speaker. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, andere Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen, Partnerschaften, vielleicht auch Investitionsmöglichkeiten im deutschen Mittelstand auszuloten. Und dann möchte ich Ihnen gerne noch unser neues Medienschiff vorstellen, die Pioneer 2. Sie ist in Berlin angekommen und schon kräftig eingeweiht worden. Aber Sie kennen sie noch nicht und das würde ich gerne ändern. Außerdem sind wir auch noch mit unserer Klartext-Bus-Tour am Start, nachdem die MyWay beendet ist. Also quasi 10 Minuten nach dem Ende beginnen wir mit unserem 120-minütigen journalistischen Klartext-Programm Nichts als die Wahrheit. Gregor Gysi wird dabei sein und Dieter Nuhr. Auch Tickets nur für die Klartext-Tour sind käuflich zu erwerben. Den Link finden Sie in den Shownotes oder einfach auf unserer Webseite thepioneer.de unter Events. Wir sehen uns auf der MyWay, auf der Klartext-Tour, auf dem Schiff. Es werden muntere 2 Tage, versprochen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schauen die Anleger auf den doch rekordverdächtigen Kursrückgang, um nicht zu sagen Absturz, bei Nvidia. Mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Anne, die Aktie des Chip-Herstellers ist um 9,5% gefallen. Noch nie zuvor hat ein amerikanisches Unternehmen an einem einzigen Tag so viel Marktwert verloren. Anne, sag uns, was steckt dahinter?
Ja, ganze 279 Milliarden Dollar an Marktwert hat Nvidia verloren. Und es zeigt auch mal wieder ganz deutlich, dass der Börsenwert eines Unternehmens nicht wirklich was mit dem tatsächlichen Wert zu tun hat. Weil es ist jetzt nicht so, dass bei Nvidia im echten Leben eine Fabrik gebrannt hat oder sowas, was den Marktwert reduziert hätte. Tatsächlich sind die Anleger einfach extrem verunsichert, was die aktuelle wirtschaftliche Lage anbelangt. Es kommen immer wieder Rezessionsängste hoch und zuletzt hatte auch der Ausblick von Nvidia verunsichert. Die Quartalszahlen letzte Woche waren einfach nicht zufriedenstellend. Und auch die monatlichen Umsatzzahlen aus der Halbleiterindustrie generell lagen unter den saisonalen Trends. Dazu kommt jetzt auch noch, dass Nvidia Probleme mit den US-Behörden bekommen könnte. Die Kartellbehörden sind nämlich besorgt, dass Nvidia es Kunden erschweren könnte, zur Konkurrenz zu wechseln. Zu dem Vorwurf muss Nvidia jetzt Stellung beziehen. Mit Blick auf die Aktie werden die Anleger auch generell etwas vernünftiger, was den ganzen Hype um KI betrifft. Man will jetzt einfach sehen, dass sich die Investitionen in KI auch für die Unternehmen auszahlen. Da spreche ich auch in meiner aktuellen Folge vom Investment Briefing Podcast ganz ausführlich drüber. Also da unbedingt auch mal reinhören.
Aha, ich verstehe. Nicht schön, aber ich habe verstanden. Auch von der Notenbank gibt es neue Aussagen. Anne, was wurde da angekündigt und was genau können wir erwarten?
Ja, und zwar gab es gestern neue Aussagen vom Fed-Präsident aus Atlanta, Raphael Bostic. Der sagte, dass er bereit wäre, die Zinsen zu senken, auch wenn die Inflation immer noch über dem 2%-Ziel der Notenbank liegt. Bostic gilt eher als jemand, der eine strengere Geldpolitik bevorzugt, um die Inflation im Griff zu halten. Jetzt sagte er aber, er würde seinen Fokus auf das zweite Ziel der Fed richten, nämlich den Arbeitsmarkt zu stützen. Und der hatte ja zuletzt eher gelitten, beziehungsweise da gab es eine deutliche Abkühlung. Jetzt sollen Zinssenkungen also helfen, an dieser Front wieder etwas in die andere Richtung zu steuern. Konkret sagte er, die Notenbank könne nicht warten, bis die Inflation auf 2% gefallen ist, um mit Zinssenkungen anzufangen. Das würde dem Arbeitsmarkt zu sehr schaden und für noch mehr Schmerz sorgen. In 2 Wochen ist ja die Notenbank-Sitzung und das gilt eigentlich schon als abgemachte Sache, dass es dort erstmals eine Zinssenkung geben wird. Offen ist aber noch, um wie viel.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Feliz Navidad.
Na, dass nicht nur der Glaube Berge versetzt, sondern auch der Diktator das Weihnachtsfest, wenn es ihm politisch in den Kram passt.
September.
So geschehen nun in Venezuela. Der autoritäre Präsident Maduro verkündete, dass Weihnachten auf den 1. Oktober vorgezogen wird. Es rieche schon im September so nach Weihnachten, sagte er im Fernsehen. Und als Dank für das kämpferische Volk solle das Fest von, Zitat, Frieden, Freude und Sicherheit schon deutlich früher gefeiert werden. Diese ungewöhnliche Regierungsmaßnahme wandte Maduro bereits 2019 und dann auch im Jahr 2020 an. Wozu das Ganze? Natürlich spielt hier Nächstenliebe keine Rolle, wenn das Weihnachtsfest 3 Monate vorgezogen wird. Es geht um ein Ablenkungsmanöver. Die sozialistische Regierung verteilt in der Weihnachtszeit traditionell Lebensmittelpakete in den armen Stadtteilen. Und diese Lebensmittelpakete werden jetzt immer dringlicher gebraucht, denn Venezuela ist ein Land am ökonomischen Abgrund. Innerhalb eines Jahrzehnts ist die Wirtschaft hier um 80% geschrumpft. Richtig gehört, nicht 80%. Mehr als 7 Millionen Menschen haben das Land seither verlassen. Nach den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Juli warf die Opposition Maduro vor, der bereits 2013 an der Macht war, er habe Wahlbetrug begangen. Auch Europa zweifelt an dem Ergebnis. Die USA haben bereits offiziell den Sieg des Gegenkandidaten anerkannt. Auf den Straßen Venezuelas und auch im Ausland protestierten Regierungsgegner. Und so probiert Venezuelas einfallsreicher Präsident es jetzt mit dem Weihnachtsfest. Eine Art Opium für das Volk, um die kritischen Stimmen mit festlichen Liedern zu übertönen. Doch Feiertagsstimmung lässt sich nicht von ganz oben verordnen, schon gar nicht in einem Land, in dem es derzeit nichts zu feiern gibt. Das beste Geschenk, das dieser Präsident seinem Land machen könnte, das wären freie Wahlen.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass während die Proteste gegen den Massentourismus in vielen Gegenden Spaniens wirklich krass zugenommen haben, da bleibt eine Region einladend für die Besucher, mit offenen Armen, vor allem für jene in Cowboystiefeln. Und zwar in den Bergen von Nordspanien. Und dort liegt das verschlafene Städtchen Santo Domingo de Silos, Heimat eines der berühmtesten Klöster Spaniens und des einzigartigen Friedhofs Sad Hill, der traurige Hügel. Sad Hill ist kein gewöhnlicher Friedhof, deswegen auch nicht auf Spanisch. Dieser Friedhof enthält keine Leichen und seine Grabsteine sind allesamt unecht. Denn der Sad Hill Friedhof war die Filmkulisse für die legendäre Schlussszene von Zwei glorreiche Halunken, wo es zu einer dramatischen Schießerei zwischen den Hauptfiguren kommt.
Du Schwein, der hätte mich umlegen können. Wann hast du das Ding entladen?
Vergangene Nacht. Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen Buddel.
Nach den Dreharbeiten, das war im Jahr 1966, wurde die Kulisse aufgegeben und schließlich von der Natur zurückerobert. Lange Zeit lag der Friedhof unter einer 10 cm dicken Erdschicht, unberührt und vergessen. Bis es mit der Restaurierung dann losging. Es kamen zahlreiche Fans zusammen, finanziert auch vom Hauptdarsteller des Films, Clint Eastwood. Sie kamen zusammen, um die Plaza und ihre 5000 Gräber wieder an die richtige Stelle zu bringen. Und 2016 eröffnete Sad Hill seine Tore wieder und bis heute bleibt der Friedhof ein fester Bestandteil der touristischen Landkarte. Und ab sofort können sich Western-Liebhaber auf eine neue, 34 Kilometer lange Rundwanderung durch diese Region so richtig austoben. Eine Rundwanderung, die den Friedhof mit drei weiteren Drehorten des legendären Films verbindet. Stilecht in Cowboystiefeln, wobei Wanderschuhe natürlich empfehlenswerter wären. Ich wünsche Ihnen einen sportlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich auf morgen früh auf Chelsea Speaker aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking.